Die Vorstadtheiligen von Lydia Ameco, übersetzt von Bernhard Hartmann. Am Anfang war der Beton des Nichtseins. Der Herr mischte ihn in wirbelnden Galaxien und goss ihn nach und nach in die Formen seiner Gedanken. So machte er die Welt. Er rackerte sich ab, kleckerte sich folder und am siebten Tag wollte er halt ein bisschen ausruhen, klar, oder? Wie er aber noch einmal hinsah, entdeckte er in seiner galaktischen Mischmaschine einen Rest grauer Pampe, der jeden Moment zu vertrocknen drohte. Und wenn es dazu gekommen wäre, wäre der gesamte Kosmos versteinert und seine ganze Arbeit für die Katz gewesen. »Was mache ich nur mit dem Rest, dass er mir nicht hart wird?« bekümmerte sich der Herr. »In welcher Form soll ich ihn bloß gießen, wo ich doch alle Gedanken aufgebraucht habe und mir ausgerechnet jetzt absolut nichts mehr einfallen will?« Währenddessen rumpelte die Maschine weiter. Die Suppe dickte zusehends ein. Es musste also schnell etwas passieren, versteht ihr? Weil ihm aber keine Idee mehr kam. Keine Form und kein Sinn, spritzte der Herr das letzte bisschen Beton einfach auf ein abgelegenes Fleckchen Erde, als gerade keiner hinsah. So entstand unsere Siedlung. Schöpfungsgeschichte nach Henna, dem Anzapfer.
Na und? Sind wir halt außerhalb des Schöpfungsplans hingewichst? Steht uns deshalb vielleicht keine Heiligkeit zu?
Schrie Drucker Josef, dieweil wir vor Jericho standen. Aber klar doch, brummte Patrick und stellte die Füße breiter auseinander, um nicht umzufallen. Klar sind wir heilig. Wir wissen es nur nicht. Woher auch? In keinen Gedanken gegossen. Wie sollen wir uns da selbst fassen? In diesem Punkt waren wir uns alle mit Patrick einig, nämlich, dass wir nicht zu fassen sind, wie auch unsere Siedlung. Vielleicht, warf der Redakteur Crispin in die Runde, müsste man uns mit einem Gedanken zurechtfräsen, mit einer Phrase blankschleifen oder einer kühnen These glatthobeln, poröse Stellen mit einer Theorie zuschwadern, dann draufspucken und mit dem Ärmel abreiben, dass es glänzt. Oh nein, bloß keine Reportage über unsere Siedlung, brummte Henna.
»Vielleicht eine Fabel«, schlug wer vor. »Scheiß auf die Fabel«, Patrick wurde wütend. »Die Fabel ist gottlos. Eine normale Erzählung nützt nichts. Wir brauchen keinen selbstgezimmerten Sinn. Sieh dich nur mal um. Sinn scheißt heutzutage doch jeder. Früher, Mann, da hast du gefurzt und es hat gestunken. Heute wabbert nur noch der Sinn deiner Flatulenz durch die Siedlung.«
»So ist es«, riefen im Chor wir und nickten obendrein ein jeder zustimmend mit dem Kopf.
»Man muss uns nach heiliger Art umschmieden, zur Not, auch ohne Sinn.«
Drucker Josef, der sich nicht nur mit Drucksachen auskannte, sondern auch der größte Mystiker in der ganzen Siedlung war, gleich neben Schopenhauer und Henna dem Anzapfer, meinte, wir sollten die abgeschlagenen Betonklötze, die überall in der Siedlung herumlagen, neu zusammensetzen und dann mit Zement ratzfatz an die Unterseite des Unendlichen pappen. Dann würden wir konkret zu Zeichen des Unsichtbaren und wären nicht länger sein heimlich hingeschissener Haufen, um den alle einen großen Bogen machen. Und wenn er uns dann immer noch verleugnen wollte, dann sollten wir ihm so lange unsere Betonfressen, die er doch selbst geformt, unter die Nase reiben, bis er die Schnauze voll hätte und sich zu uns bekennen würde. Wir alle, wie wir da standen, stimmten dem Mystiker zu. Beifall und Bravo-Rufe. Nur wussten wir immer noch nicht, wie wir unsere Heiligkeit ins rechte Licht rücken sollten. Und auch noch so, dass die Leute an uns glauben würden. Da fiel dem Halben was ein. Nämlich, dass neulich, als er dem Pfarrer in der Sakristei ein Rohr gewechselt, dort ein dickes Buch gelegen hatte, ein schrecklich altes, das Goldene Legende hieß. Und in dem Buch hatte es tatsächlich zu jedem Heiligen eine in Gold geschmiedete Geschichte gegeben.
Vielleicht brauchen wir auch so eine Legende. Muss ja nicht unbedingt eine goldene sein, weil wer kann sich sowas heute noch leisten?« fügte der Halbe hinzu.
Das gefiel uns wohl. Wir schrien einträchtig, dass wir eine Legende wollten. Nicht aus Gold, sondern aus dem Stoff, den wir zur Hand haben, zu Füßen und überm Kopf. Und an dem es uns nie mangeln wird. Wir wollten eine Legende aus Beton, die ein jeder ins Gedächtnis sich meißeln möge und auf das er wisse, was er zu sagen hat, wenn er vors Antlitz des Herrn tritt. Der Kraftmeier ging Wein holen, und wir wollten ihn schon kreisen lassen, als wir merkten, dass uns ein Postulator fehlte. Unsere Heiligkeit blieb stecken und wollte nicht richtig heraus. Weil klar, solange keiner unsere Heiligkeit postulierte, würde der Wein der Wahrheit nicht fließen. Wer aber hätte ein Auge für unsere unsichtbaren Wunderwerke? Wer könnte den edlen Bernstein aus der Scheiße pulen, die schlechten Taten abkratzen, ihn gegen die Sonne halten und die eine tief versteckte Stelle entdecken, an der vor Millionen von Jahren das Insekt unserer Güte erstarrte? Hannah, der Anzapfer, meinte, wir müssten einen finden, der uns alle gut kennt, der so ist wie wir, der mit uns vor Jericho steht und der uns noch Geld schuldet. Er zeigte mit dem Finger auf mich. Und dann stellten sich alle der Reihe nach auf, um sich heilig sprechen zu lassen. Einer nach dem anderen. Vom Diener Gottes Fistula, dem Arbeitslosen. Fistula, der Arbeitslose, zog von Haus zu Haus und lehnte sich mit der Schulter an die Klingelleisten, um alle Knöpfe gleichzeitig drücken zu können. Gleichzeitig begannen die Hunde im Hochhaus zu bellen, gleichzeitig stürzten alle zur Türsprecheranlage, gleichzeitig erhoben sich Stimmen, jeder mit eigener Melodie und Färbung, und ein jeder schrie auf seine Art in die Muschel. »Hallo! Wer da? Wer spricht? Ja bitte? Was willst du, Sackgesicht, denn mitten in der Nacht?« Und indes mächtig die Symphonie unserer Stimmen durch die Siedlung tönte, fragte mit leiser Stimme Fistula, »Warum gibt's mich eigentlich?« Will sagen, Fistula fragte nach dem Sinn seines Lebens. Nacht für Nacht klang uns seine Frage in den Ohren. Herr Bolczyk, der die Besatzung überlebt und bisher irgendwie immer gut geschlafen hatte, lag nun da und sah an die Decke. Dann stand er auf, steckte sich eine Zigarette an und schwirrte durch die Wohnung wie ein Nachtfalter unter einer Glasglocke. Lalek, der Blechner, schmiss seine Arbeit, machte die Autowerkstatt dicht und saß nun den ganzen Tag auf der Bank unter der Offenbarungsespe und starrte die Himmelsdecke an. Fistula biss mit seiner Frage einen jeden in der Siedlung, und die Gebissenen liefen fortan wie Vampire durch die Gegend, blass und unausgeschlafen, stolperten über die Löcher in den Gehwegen und konnten sich zu nichts mehr aufraffen, weil klar, bevor der Mensch überhaupt anfängt zu leben, muss er wissen, wozu. An zwei Orten wurde der Andrang quasi immer größer, in der Kirche und vor Jericho, dem Schnapsladen. Aber viele fingen auch an, sich aufzuhängen. Und alles nur wegen der Arbeitslosigkeit. Ja, richtig gehört. Solange nämlich Fistula eine Arbeit hatte, dachte keiner bei uns in der Siedlung über den Sinn des Lebens nach. Der Siedlungsrat kam zusammen und im Verlauf der Debatte reifte der Entschluss, Fistula wieder Arbeit zu verschaffen. Ich muss euch aber sagen, daraus wurde nichts, denn es formierte sich eine starke Opposition dagegen. Gerade das, argumentierte der Schnapsladenbesitzer, unterscheidet doch den Menschen vom Tier, das nach dem Sinn des Lebens erfrage. Hier pflichtete ihm ausgerechnet der Pfarrer einträchtig bei, wie nie zuvor. Und auch der Bestatter vom Institut Galaxy. Also zog Fistula weiter von Haus zu Haus und plagte die Leute mit seiner dummen Frage. Und er wäre bestimmt noch lange herumgezogen und ich weiß nicht, was aus der Siedlung geworden wäre, hätte nicht zu guter Letzt ein Hase seinem Leben ein Ende bereitet,
Und das war so. Der Jäger Blaurack, der im 10. gleich neben Janine, der Dienerin des Saums, und Hasch, dem Raucher, wohnte, hatte einen Hasen geschossen und ihn in den Frost gehängt, damit er Heiligabend mürbe wäre. Der gefrorene Hase hing mit dem Kopf nach unten am Fensterbrett wie ein Eiszapfen. Und gerade als Fistula vor Blauracks Haus stand und sein »Warum gibt's mich eigentlich?« sagen wollte, rutschte der Hase aus der Schlinge und bohrte sich mit seinen steif gefrorenen Ohren wie mit zwei Stiletten in Fistulas Schädel. Mit einem Mal wurde Fistulas Frage überflüssig. Es gab ihn ja nicht mehr. So hatte sich also diese Sache glücklich von selbst erledigt. Doch neulich, sagte der Pfarrer in der Predigt, die Siedlung, die ein jeder von uns in sich trüge, hätte Fistula mitsamt seiner Frage getötet. Und er erklärte ihn zum Diener Gottes, weil den Märtyrertod er empfangen von der Hand eines Hasen, der das verbrecherische Symbol unserer Siedlung wäre. Oder so ähnlich. Wie auch immer, wir haben jedenfalls in der Siedlung jetzt wieder unsere Ruhe und stellen keine Fragen mehr. Nur manchmal, wenn es nachts an der Tür klingelt, springen wir aus dem Bett, um über den Sinn des Lebens nachzudenken. Von Sankt Erik, dem Kraftmeier. An schlechten Menschen mangelt es nicht in unserer Siedlung, aber Erik war von allen der Schlimmste, und zwar deshalb, weil er kein Gewissen hatte. Weil klar, Gott hat sich das Gewissen als Ort gedacht, wo er die Leute treffen kann, um in aller Ruhe mit ihnen zu plaudern, ihnen ab und zu einen Tipp zu geben oder ein bisschen Angst einzujagen, wenn es sein muss. Das Gewissen ist wie ein Handy, das du nicht ausschalten kannst und das immer dann anfängt zu klingeln, Mann, wenn du dich gerade einmal ein bisschen amüsieren willst. Allein Erik hatte kein Gewissen. Er hatte es im Fitnesscenter ausgeschwitzt. Der Schöpfer grämte sich. Wo sollte er den Sünder nun treffen? Wie zu ihm sprechen? Zuerst versuchte er es auf die seit Jahrtausenden bewährte Tour und wollte ihm im Traum erscheinen. Doch Erik träumte nicht, und wenn, konnte er sich morgens an nichts erinnern. Na gut, dachte der Herr, die Zeiten haben sich geändert, man muss die Leute anders ansprechen. War klar, auch die Epiphanien müssen mit der Zeit und mit dem technischen Fortschritt gehen. Eine Stimme vom Himmel reißt heute keinen mehr vom Hocker, außer du ließ es zusätzlich noch ein paar Gratisproben ewiges Leben herabregnen. Also wälzte der Herr Bedienungsanleitungen und simste Erik dann an, um ihn mit seinem Zorn zu schrecken. »Fürchte mich, die Hölle existiert!« Aber Erik erschreckte sich nicht die Bohne, sondern legte sich bloß eine zweite Knarre zu, weil er dachte, die SMS wäre von seinem Speeddealer, bei dem er noch in der Kreide stand. Nun, da versuchte es der Herr eben direkt auf Eriks Handy, aber das sagte immer zu, der Teilnehmer ist zurzeit nicht erreichbar. Und wenn Erik seine unbeantworteten Anrufe abrief, sah er nur unendlich viele Nullen auf dem Display. Weil Erik gern DVDs guckte, überlegte der Herr sich als nächstes, in ein paar Filmen mitzuspielen. Er hatte ein, zwei gläubige Bekannte in der Branche. Aber auch das brachte nichts, denn Erik sah immer nur hin, wenn geschossen oder Auto gefahren wurde. Sobald aber die ersten Worte fielen, nickte er gleich weg. Der Höchste verzweifelte an der Unzulänglichkeit seiner Schöpfung. Wie nur sollte er dem stiernackigen Sünder ein Zeichen geben? Er wusste es nicht. Nach längerem Ratschließen sandte der Herr den Schwarzenegger unter den Engeln, den Erzengel Michael, zu uns in die Siedlung. Der sollte dem Kraftmeier mal kräftig die Leviten lesen. Der Erzengel irrte lange zwischen den Blöcken umher, weil klar, kein Fremder findet sich bei uns mit den Hausnummern zurecht. Das ist bekanntlich Absicht, damit sich im Ernstfall der Feind in unserer Siedlung verläuft. Er musste auch viel Spott über sich ergehen lassen. Alle lachten ihn aus, wie er im kurzen Faltenrock und mit Sandalen daherkam. Nach Römermode halt. Schließlich fand er Erik vor Jericho und zog sein Flammenschwert, das, mit dem er unsere Ahnen aus dem Paradies gejagt. Aber Erik trat ihm in die Eier. Was natürlich Quatsch war, weil ja Engel komplett ohne Geschlecht auskommen und kitzelte ihn mit dem Elektroschocker, womit der Engel nun ganz und gar nicht gerechnet hatte. Zum Schluss stutzte er ihm die Flügel, dass die Engelsfedern bis in den 7. Stock unserer Siedlung stoben. Das sah echt schön aus, und alle mussten lachen, weil die Federn sie kitzelten, und du hättest denken können, Mann, du wärest schon im Himmel. Da riss dem Höchsten die Geduld. Und was meint ihr, was er mit Erik machte? Ihn in Flammen aufgehen lassen? Ihm eine Sintflut schicken? Grind und Heuschrecken? Oh, ho, 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 ich kann euch sagen, der Herr dachte sich etwas viel Schlimmeres aus. Glaubt mir, er spielte Erik so übel mit, dass mir eher die Zunge aufplatzt und abbröckelt wie die Täfelung in der Sakristei, als dass ich es euch erzähle. Aber ich erzähle es euch doch. Der Herr ließ ihn fallen. Der Herr ließ den stiernackigen Sünder fallen. Und wisst ihr, was es heißt, von Gott fallen gelassen zu werden? Stellt euch einfach vor, ihr wäret eine Wespe, die ihm in die leere Bierflasche plumpst, und er hält einfach den Daumen drauf und guckt und wartet, bis ihr euch zu Tode gesummt und gebrummt habt. Und genau so erging es Erik. Er meierte im Fitnesscenter Kraft wie immer, aber irgendwie schwitzte er mehr und überhaupt ging alles schwerer. Er kriegte kaum Luft, als wäre um ihn herum ein Vakuum. Es schüttelte ihn, er rannte gegen gläserne Wände. Und eines Tages meierte er noch kräftiger als sonst und kriegte Durst. Der Kraftmeier warf eine Münze in den Getränkeautomaten, drückte die Taste für Mineralwasser und wartete. Doch was kam raus? Gelbe Limonade. Erik gab der Maschine einen Hieb, einen Tritt, nichts. Er warf noch eine Münze ein, drückte die Taste, auf der das Wasser aufgemalt war, legte die Stirn in Falten und wartete wieder. Und wieder spuckte das Ding gelbe Limonade aus. Erik lief rot an, sein Kopf schwoll vor Zorn, und es war kein normaler Zorn, sondern ein anabolischer. Das konnte doch nicht sein. Er, Erik, dem die ganze Siedlung gehorchte, er, der die Stimme des Höchsten ignorierte, er stand da wie ein Depp und hatte furchtbaren Durst. Erik zerlegte das Fitnesscenter samt Besitzer, doch die Maschine machte keinen Mucks. Da brach über die Siedlung der Tag des Gerichts herein. Erik lief zwischen den Blöcken umher, wie die tolle Grete, sprang auf Bänke, knickte Bäume ab, setzte Mülltonnen in Brand, alles, was Beine hatte, suchte schleunigst das Weite. Zum Schluss setzte er sich unter die Espe, die seitdem Offenbarungsespe heißt, und fing an zu heulen, wie ein kleines Kind. Er wirkte mit einem Mal winzig klein wie ein Staubkorn. In seinem Kopf tat sich ein Spalt auf, ganz wie der Münzschlitz eines Getränkeautomaten, und in diesen schmalen Schlitz steckte der Herr eine seiner Münzen von unendlichem Nominalwert. Und der Kraftmeier begriff, dass es eine Kraft gibt, die stärker ist als er, eine Kraft, die seine Faust nicht fürchtet. Von dem Moment an war Erik wie verwandelt. Er trat in einen Bettelorden ein und sammelt nun Geld für die Armen. Alle geben ihm gern. Klar, denn wer würde schon wagen, ihm eine Spende zu verweigern? So weckte der Herr durch einen Getränkeautomaten Eriks Gewissen. Halleluja! Von Sankt Digital. Die meisten in der Siedlung nannten ihn Zahlenficker und lachten ihn aus, denn er machte Tag und Nacht nichts anderes als zählen. Dabei war er anfangs ganz normal, wie jeder Junge in unserer Siedlung. Morgens, gleich nach dem Aufstehen, klopfte er sich die Fahrt aus dem Holmen, trank ein Glas Wasser, aß eine Scheibe Brot, machte das Radio an und saß rum. Und weil er nichts zu tun hatte, hobelte er sich gleich noch einen. Später kriegte er Hunger und briet sich die Kartoffeln vom Vortag in Margarine. Er machte den Fernseher an, und wenn die Ansagerin hübsch war, schälte er sich wieder die Gurke.
Einmal, man geniert sich fast, es zu sagen, wurde er ihm sogar bei der Übertragung einer Parlamentsdebatte hart. Also musste er wohl oder übel. So gingen seine Tage dahin, bis ein Tag kam, an dem er nichts wollte, weder essen noch. Ihr wisst schon. Er saß einfach da und stierte auf den Fußboden. Und plötzlich vermeinte er dort etwas zu sehen, einen leuchtenden Fleck, ein klitzekleines Leck. Er beugte sich vor und kniff die Augen zusammen, als wollte er durch das winzige Loch etwas Bestimmtes entdecken, als er plötzlich erschauderte und erstarrte. Der Zahlenficker sah nämlich, dass man gar nichts sehen kann. Er sah das Nichts. Es offenbarte sich ihm in einem grellen Lichtblitz. Und dieses Nichts war sein Leben. Der Zahlenficker war weidlich angepisst, dass es sich ihm als komplette Null unter die Augen wagte und wollte sich, wie es seine Art war, vor Wut schon das Seituch auswringen, als plötzlich mit dröhnender Stimme ein Gedanke in seinem Kopf sich vernehmen ließ, was den Zahlenficker gar sehr verwunderte. Seit wann hab denn ich Gedanken? Und ehrlich gesagt war es auch gar kein Gedanke, sondern die Stimme des Engels Metatron. Das Nichts, Mann, ist an der Unendlichkeit festgebraten wie angebrannte Kartoffeln in der Pfanne, sprach der Engel.
Ja, gut, aber was sollen das heißen?
Nuschelte der Zahlenficker.
Das soll heißen, dass sich das Nichts deines Lebens nicht von der Unendlichkeit abkratzen lässt. Denk mal darüber nach, Mann!
Und die Stimme verstummte. Ein für allemal. So saß der Zahlenficker da und starrte auf die unendlich kleine Null auf seinem Fußboden. Er wollte ein neues Leben beginnen, ein ganz anderes, klar, wie alle. Die Frage war nur, wie? Also sagte er sich fürs Erste,
Eins.
War klar, die Eins kommt ja doch bekanntlich gleich nach der Null. Irgendwie war auch sofort eine Veränderung zu spüren, quasi der Anfang von etwas Neuem, das natürlich mehr war als Null. Und diese Einheit, die von der Geburt eines neuen Lebens kündete, war selbst jenseits jeder Vielfalt einzig unteilbar und unreduzierbar.
Sieh mal einer an, staunte der Zahlenficker. So ein Winzling, aber macht sich an die Erschaffung der Welt.
Er fasste Mut und flüsterte.
Zwei.
Der Zahlenficker spürte, dass sich etwas anderes von der Einheit ablöste und wie sicher die Dyade auf ihren beiden Beinen stand. Ihn ergriff Furcht, klar, aber auch Freude. Er wollte sich gleich den Meißel wienern, und doch da fiel ihm auf, dass dieses Zwei gar keine Mitte hatte. Am Anfang war etwas, am Ende auch klar, aber dazwischen nichts. Nun, da sagte er eben,
Drei.
Drei klang wie das Echo von etwas so Unfassbarem, dass er bedrohlich ins Wanken geriet. Es hatte einen Anfang, eine Mitte und ein Ende, ein wahrhaft vollkommenes Ganzes. Der Zahlenficker verstummte. Vor lauter Aufregung ergriff ihn wieder das übliche Verlangen, aber im Angesicht des absoluten Seins wagte er nicht, sich die Birne zu schütteln. Und es wäre garantiert das Ende seines digitalen Lebens gewesen, hätte er nicht im allerletzten Moment geschrien,
Vier!
Im Nu gewann er das Gleichgewicht zurück, denn Vier war das Gleichgewicht selbst. Die vier Elemente, die vier Jahreszeiten, die über die Zeit herrschten, die vier Winde, die vier Flüsse des Paradieses, die vier Himmelsrichtungen. Der Zahlenficker brach in Gelächter aus angesichts dieser ganzen Welt, die fest auf vier Beinen stand, wie ein Tisch. Und er lachte und lachte, bis er
Fünf
sagte und sich plötzlich inmitten einer Hochzeit wiederfand, wo die zwei Brüste, sich mit der männlichen Drei vermählte, doch irgendwie verlor er bei Fünf die Lust, Hand an sich zu legen, wovon einem ja auch das Gehirn weich wird und Haare zwischen den Fingern wachsen. Von da ab ging es wie von selbst. Er murmelte Zahlen am Tag, er murmelte sie im Schlaf, eine nach der anderen, und begehrte kein anderes Leben mehr als dies Digitale, denn jede Ziffer offenbarte ihm eine neue Welt voll unergründlicher Tiefen. Und der Zahlenficker wusste, Diese Welt war unendlich. Als er bei der Zahl 7467259194637289289254521900346 ankam, nahm die ihn und setzte ihn in einem Floß ans andere Ufer über. Dort sitzt der Zahlenficker jetzt zu Füßen des Herrn, zählt weiter vor sich hin und genießt das unendliche digitale Leben. In Ewigkeit. Amen. Vor Jericho waren nur die Nacht und ich übrig geblieben. Die anderen waren nach Hause gegangen, ein jeder mit seiner Heiligkeit in der Tasche. Der Erste, dem sie abhanden kam, war Hannah, der Anzapfer. Sie fiel ihm aus der Tasche, als er sich hinter den Kübeln des Zorns erleichterte, und vollgepisst wollte er sie nicht mit nach Hause nehmen. Der Halbe zerteilte seine in drei gleiche Teile, worauf sie ihm komplett auseinanderfiel. Cunerta vergrub ihren Anteil und vergaß wo. Polly dagegen keifte, sie wollte keine Heiligkeit, sie wäre immer schon heilig gewesen und hätte einen Scheißdreck davon gehabt. Nur der alte Baudelaire kriegte sich kaum ein vor Stolz auf seine Aureole. Sie war ihm heruntergerutscht, als er einmal hinter der Offenbarungsespe mit dem Kopf auf den Asphalt geknallt war. Seitdem liegt sie da und schillert wie ein Benzinpfützenauge hübsch in allen Farben. Geht einmal vorbei und schaut sie euch an. Ich wollte durch Reden die Siedlung zu kristallklarem Absolut destillieren. Allen habe ich ein Wort untergelegt, sie ein bisschen erhöht, auf das sie über sich hinauswüchsen, vom grauen, harten sich abstießen und davonliefen. Aus dem Nichts habe ich eine Heiligkeit gezwungen, aus meinem Kopf einer hohlen Blase im Beton. Und alle für die Erlösung zurechtgemacht. Und was ist der Dank? Nach Hause gegangen sind sie, die Destillaten. Nur die Nacht und ich, wir allein blieben vor Jericho zurück. Beide unheilig. Unbenetzt vom Wort. Aber morgen werde ich auch mich mit einer selbstgestrickten Legende erhöhen. Sankt ich. Jetzt schlafe ich ein, über dem Armageddon-Sportfeld Franz der Saum des Tages aus. Mir ist kalt. Ich schiebe mir die Hände unter die Achseln und rolle mich an die Mauern von Jericho gekauert in meiner Jacke zusammen, hoffend aus der Wärme blinden Schlaf zu saugen. Vom Grund des unendlichen Ozeans waren sie an die Oberfläche gekommen. Ich wollte sie einfangen, mit Händen fassen, ihre schäumende Rede hören, und wenn sie morgen wieder alle vor Jericho auftauchen, um ihre Legenden abzuholen, werde ich ihnen sagen, dass mir wahre Worte offenbart wurden und dass ich sie jetzt alle erzähle, wie es sich gehört, weil ich jetzt weiß, wie es geht. Wenn ich nur bloß bis morgen früh, wenn Efi aufmacht, nicht vergesse, was geschrieben stand, dass wir Zeichen sind. Wenn sie doch verdammt noch mal schon aufmachen würde und mich hereinließe, dass ich mich wärmen und einen Schluck trinken könnte. Dass wir Zeichen sind, die du uns gibst.